Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Wie erkennen wir, dass wir von Kindheit an in rassistischen Systemen leben, die Ausgrenzung lehren? Betroffene Kinder erleben oft Rassismus. Zu Hause, auf dem Spielplatz, in der Kita oder in der Schule. Es liegt an uns Erwachsenen, mit den Kindern über Rassismus zu sprechen und ein Verständnis für rassistische Strukturen, Denken und Verhalten frühzeitig aufzubauen. Willkommen zu Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorf Pädagogik neu denkt. Am Mikrofon Jean-Pierre Aguiar-Durañona. Heute geht es bei uns um das Thema Rassismus-Sensibilisierung in Waldorfschulen. Eines der aktuellen Themen unserer Zeit, gerade auch in der Pädagogik, ist der offene und sensible Umgang mit Rassismusfragen. Unsere Gesellschaft ist bunt und divers. Es ist wichtig, dass sich diese Diversität auch in unserer Pädagogik widerspiegelt, in unsere Umgangsformen ebenso wie in den Unterrichtseinheiten. Meine Gäste heute, Miriam Nöning und Maria Umbach, sind aktiv in verschiedenen schulinternen und schulübergreifenden Arbeitskreisen, die sich mit Themen rund um Diversität, Intersektionalität und vorurteilsbewusste Pädagogik auseinandersetzen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich habe gerade angedeutet, was ihr macht. Mögt ihr selbst noch kurz ergänzen, wie ihr zusammenkommt und was eure Motivation ist? Miriam?
Ja, gerne. Also wir arbeiten jetzt schon seit 2021 zusammen. Haben uns davor aber schon kennengelernt und haben uns eigentlich über zwei Arbeitskreise kennengelernt. Einer, der an der Schule unserer Kinder angesiedelt war, der Kreis der Vielfalt, und ein Arbeitskreis, den Maria im Seminar für Waldorfpädagogik gegründet hat. Und beide Arbeitskreise haben sich mit den Themen Diversität und Rassismus sensible Pädagogik auseinandergesetzt. Und dann haben wir 2021 an der Schule unserer Kinder ein pädagogisches Wochenende zum Thema Diversität ausgerichtet als Kreis der Vielfalt. Und da haben Maria und ich dann zum ersten Mal zusammen einen Workshop konzipiert zum Thema rassismussensible Waldorfpädagogik. Genau, und seitdem sind wir eigentlich in verschiedenen Schulen unterwegs, bieten da Workshops an, arbeiten mit Eltern, arbeiten mit Kollegien, arbeiten mit SchülerInnen. Manchmal sind wir auch im Kindergarten, genau.
Maria, willst du was ergänzen oder?
Vielleicht so der Kernpunkt ist eigentlich wirklich, dass wir mit den PädagogInnen arbeiten wollen und eigene Impulse, dort einen Impuls setzen, dass die Menschen an den Schulen selber weiterarbeiten. Also manchmal haben wir das Glück, dass wir ein bisschen länger oder zweimal hintereinander in ein Kollegium kommen können und ein bisschen intensiver einsteigen. Wir hatten aber eben auch schon Formate, wo es eher wie ein Impuls ist oder auch ein Elternabend, wo man sich einfach als ganze Schul- oder Kindergartengemeinschaft ein bisschen wachsam wird für das Thema. Und am produktivsten ist unserer Erfahrung nach bisher dieses sich mehrmals treffen und wirklich dann in Impulse fürs konkrete Einsteigen. Was machen wir jetzt hier in unserer Unterstufe? Wie sieht eigentlich unsere Aufnahme aus? Und dass wir ja konkrete Arbeitsaufträge eigentlich quasi daraus entstehen aus unseren Workshops. Ja, mir ist gerade noch eingefallen, ich will noch ergänzen, wir machen jetzt seit diesem Schuljahr eben auch ein Online-Seminar, eine Online-Fortbildung, eine kleine, aber feine Seminargruppe, wo wir uns einmal im Monat treffen mit Menschen, die an Waldorf Schulen im ganzen deutschsprachigen Raum tätig sind oder eben auch als Eltern dort sind und wo wir uns immer für ein Thema entscheiden und dann gemeinsam daran arbeiten. Und genau, das machen wir auch noch über Eleva, diese Waldorf-Lern-Plattform.
Genau, da haben wir uns kennengelernt und wir gehen auf jeden Fall auch später nochmal in die Tiefe zu diesen Workshops, aber ich würde jetzt erstmal ganz platt fragen, haben Waldorfschulen ein Rassismusproblem?
Ganz Deutschland hat ein Rassismusproblem. Die ganze Welt hat ein Rassismusproblem. Ich glaube, das ist immer, die Leute wollen sich immer ganz schnell von dem Begriff Rassismus distanzieren, weil sie mit Rassismus sowas verbinden wie Neonazis, Skinheads, wirklich aggressive Gewalt, die an rassifizierten Menschen verübt wird. Aber eigentlich leben wir in einem System, in dem wir alle rassistisch sozialisiert sind. Ja. Der Rassismus existiert seit Jahrhunderten und kategorisiert Menschen einfach in einer Hierarchie von verschiedenen Gruppen, wo es Leute gibt, die ganz oben an der Spitze stehen und überlegen sind und dann eben Leute, die weiter unten stehen und als Unterlegen angesehen werden. Und diese Botschaften und dieses System, in dem sind wir alle sozialisiert worden. Von daher ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem und betrifft auch die Waldorfschulen.
Und vielleicht kann man noch mal ein bisschen spezieller sagen, es gibt so zwei Bereiche, wo aber dennoch aus meiner Perspektive Waldorfschulen besonders genau hinschauen müssen, was das angeht. Und zwar das eine ist schon, dass schon mit den Ursprüngen der Waldorfpädagogik und auch in Verbindung mit der Anthroposophie und teilweise eben Aussagen, Texten und in Vorträgen von Rudolf Steiner ganz deutlich auch starke rassistische Aussagen getroffen wurden, worin eine deutliche weiße Überlegenheits ein deutliches weißes Überlegenheitssystem sozusagen dargestellt wurde. Und dass es deswegen eine besondere Sensibilität bedarf, da hinzuschauen, so was ist eigentlich unsere Geschichte als Waldorfschule, inwiefern steht auch so als alternative Reformschule, gibt es da auch Verbindungen eben zu so einer weißen europäischen Überlegenheit, da muss man, glaube ich, genau hinschauen. Und das andere ist auch so ein bisschen vielleicht nochmal speziell an Waldorfschulen, dass gleichzeitig eben ganz stark ja eigentlich so ein sozialer Impuls da drin ist, der sagt, wir sind ja offen, wir schauen ganzheitlich auf den Menschen, wir sind eine Schule für alle, wir sind eben zum Beispiel nicht so als an erster Stelle leistungsorientiert und schauen auf den ganzen Menschen. Natürlich sind wir, haben selbst großes Selbstverständnis von der Offenheit und so weiter. Und in diesem Selbstverständnis aber dann auch manchmal eine Selbstkritik fehlt, eigentlich eigene Punkte anzuschauen, okay, wo zu reflektieren, wo bin ich denn vielleicht, kriege ich denn längst aktuelle Diskurse überhaupt nicht mehr mit oder muss mich einfach weiter fortbilden und es reicht nicht zu sagen, ja, grundsätzlich sind hier alle willkommen, natürlich bin ich gegen Rassismus, natürlich bin ich nicht menschenfeindlich und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen auch gehört zu Waldorfschulen oder Waldorfeinrichtungen manchmal, finde ich, auch nochmal speziell dazu, dass es manchmal schwerfällt, sich da kritisch wirklich anzuschauen.
Ja, ich glaube, so die Waldorfpädagogik und Kritik ist noch ein Thema, was manchmal ein bisschen kompliziert ist. Deswegen glaube ich, das führt auch sehr gut zu meiner nächsten Frage. Mögt ihr nochmal zusammenfassen, was aus eurer Sicht Rassismus-Sensibilisierung in einer Waldorfschule bedeutet?
Möchtest du, Maria?
In unserer Erfahrung ist es jetzt häufig tatsächlich so gewesen, dass das ein Impuls ist, der entweder aus der Elternschaft von rassifizierten Kindern sozusagen, also ich komme an eine Schule und habe selber Rassismuserfahrung und merke dann, okay, ich muss da einen Impuls reinsenden, oder eben von einzelnen Personen, von den Lehrkräften aus dem Kollegium, haben den Impuls, wir brauchen hier eine Rassismus-Sensibilisierung. Und dann ist es meistens eben so, wie aber auch gesamtgesellschaftlich, dass die Wissensstände eben über was ist Rassismus überhaupt als System und so weiter, inwiefern bin ich darin verstrickt, was ist meine Position als weiße Person, als weiße Lehrkraft, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist, die Wissensstände. Und deswegen bedeutet eine Sensibilisierung erstmal, und so beginnen wir unsere Arbeit meistens, dass wir so eine Art Grundlage versuchen zu schaffen, eben das, was Miriam vorhin auch schon ganz gut deutlich gemacht hat, anzuerkennen, okay, wir sind alle in diesem System und jetzt erstmal unabhängig von dem, was wir jetzt arbeiten, was wir machen, wie wir positioniert sind und so weiter, dass wir alle erstmal innerhalb dieses Systems sind und dass es bedeutet, dass einfach eine Thematisierung dessen erstmal wichtig ist und dass nur damit irgendwie der erste Schritt, die Anerkennung dessen und Thematisierung dessen ist der erste Schritt ist, um etwas zu ändern. Und dann, wenn wir da quasi sind, so ein bisschen angekommen sind und erste Abwehr, die natürlich auch immer kommt, weil das einfach dazugehört zu sozusagen so einer weißen Haltung innerhalb eines rassistischen Systems, das nicht anerkennen zu wollen. Wenn wir darüber hinweg sind, dann geht es darum zu schauen, okay, unsere Unterrichtsinhalte, inwiefern, was, wie stark sind die geprägt von einem eurozentristischen weißen Blick? Was haben wir eben für Inhalte, was kommen hier für Menschen, für Personen, für Geschichten vor, was kommt überhaupt nicht vor? Ganz wichtiger Punkt bei Waldorfschulen ist aber auch, noch bevor wir in den Unterricht schauen überhaupt, warum sind unsere Schulen so von dem Publikum, sage ich mal, von den Menschen, die dort arbeiten und hingehen, warum sind die allermeistens so weiß? So, und das vermittelt sich ja auch nach außen. Was bedeutet es? Wie kommt es dazu? Wie ist unsere Aufnahmepolitik? Was haben wir alles für Schwellen, für Hürden? Und ich meine jetzt nicht nur finanzieller Art, sondern es gibt viele andere Barrieren auch sozusagen, die dafür sorgen, dass diese Schulen eben weiterhin auch ganz häufig eben so weiß sind, auch in großen Städten, wo das eben überhaupt nicht die Gesellschaft widerspiegelt, wer da eine Waldorfschule besucht. Und da muss man ansetzen. Öffentlichkeitsarbeit, Aufnahme, wie positionieren wir uns nach außen? Genau, vielleicht kannst du noch mal was sagen, Miriam, zu den Hürden, die es so gibt, gerade für nicht weiße Personen an eine Waldorfschule zu gehen.
Genau, also es wird ja sehr schnell immer argumentiert, ja, die Hürden sind vielleicht die Kosten oder ne, ähnliche Sachen oder dass die Leute vielleicht überhaupt gar nicht von dieser Pädagogik wissen oder dass es, wie heißt noch dieses schlimme Wort, bildungsferne Haushalte sind. Also das sind immer so die Argumente, die kommen, warum die Schulen so weiß sind. Ich kenne es aus meinem Umfeld, dass es halt viele Leute gibt, die schon interessiert sind grundsätzlich an einer Pädagogik wie der Waldorfpädagogik, aber die wissen um die rassistischen Aussagen Steiners. Die schauen sich die Schulen an, die sehen, wie weiß die sind. Die möchten nicht, dass ihr Kind das einzige schwarze Kind an so einer Schule ist.
Kann man auch verstehen.
Die kriegen vielleicht auch mit, was für Geschichten da erzählt werden oder was für Lieder da gesungen werden und sagen einfach, für mein Kind gibt es da keine Identifikationsmöglichkeiten. Und sehen halt, dass es oft eben eine sehr weiße Sichtweise ist. Und das ist eine große Hürde, das ist eine große Barriere, dass Menschen sich da einfach nicht wiederfinden.
Ja, ich habe den Eindruck, dass ihr auch tatsächlich aus diesem Grund, vielleicht irre ich mich, sonst könnt ihr das auf jeden Fall auch gerne korrigieren, dass ihr jetzt eure Umoja Institut für rassismuskritische Waldorfpädagogik gegründet habt. Und dort bietet ihr Vorträge und Workshops zu diesem Thema an. Den Link dazu werde ich unbedingt in den Shownotes packen. Miriam, wofür steht denn Umoja?
Umoja steht für Unity, das ist Swahili. Und genau darum geht es eigentlich. Also wir wollen halt, dass Waldorfschulen eine Schule für alle werden. Dass alle sich da wohlfühlen, gesehen fühlen, repräsentiert fühlen und das ist ein sicherer Ort für alle Menschen, die sich eben mit so einer ganzheitlichen Pädagogik identifizieren können wird. Und das ist eine gemeinsame Aufgabe, ne? Also es ist eine gemeinsame Aufgabe, dahin zu kommen, dass es eben so ein Ort wird.
Ja, also ich hoffe, dass das auf jeden Fall noch weiter bekannt geht, dass die Leute sich mehr damit auseinandersetzen. Wir haben das ein bisschen gesprochen oder angeteasert. Was sind denn typische Herausforderungen und Widerstände bei Teilnehmenden von euren Workshops, die am Anfang ihrer rassismuskritischen Reise stehen? Und wie unterstützt ihr diese Personen dabei, erste wichtige Schritte zu unternehmen?
Ich antworte mal, wenn es okay ist, oder ich fange mal an, Miriam.
Ja, gerne.
Also ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist bei jetzt, wie wir arbeiten, dass wir eben auch unterschiedlich positioniert sind. Also ich bin weiß positioniert, Miriam ist schwarz positioniert und wir gehen gemeinsam als Workshop-Leiterinnen in meistens sehr, sehr weiße Räume hinein. Und es gibt einen Teil, den ich meistens übernehme und das ist, dass ich berichte von eben, was kann das bedeuten, als weiße Person sich auf diese Reise zu begeben, auf diese, wie du jetzt gerade gesagt hast, rassismuskritische Reise, was für, ja, für Stufen, für Schritte gibt es da, können da auf mich zukommen und nicht nur können da auf mich zukommen, sondern kommen ziemlich wahrscheinlich auf mich zu, weil in der Whiteness-Forschung und so weiter das ziemlich genau auch dokumentiert ist, so was wird mir wahrscheinlich, wie werde ich mich wann fühlen und so weiter. Und wenn ich davon berichte und von ein bisschen auch von mir selber berichte sozusagen, wie es mir damit geht, und ich habe selber zum Beispiel auch ganz stark, ich bin eben Waldorf-Klassenlehrerin jetzt aktuell, habe selber aber auch so einen Waldorf-Hintergrund, war selber Waldorf-Schülerin und so. Also ich spreche quasi auch so aus der Waldorf-Sprache irgendwie auf eine Art heraus. Und ich diese und ich davon berichte, dann ist das ein Versuch, zumindest schon mal, also da auch eine Identifikationsmöglichkeit zu schaffen und das irgendwie auch so möglich zu machen. Also nicht in so eine Konfrontation, ja, du musst dir jetzt mal Gedanken machen und das hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht und so weiter und so fort, sondern eigentlich sehr versuchen, so mitzunehmen, um diese Widerstände, die da sind und aufkommen, ja, so ein bisschen zu entkräften und zu enthebeln und irgendwie zu sagen, so, okay, es ist möglich und es wird vielleicht auch jetzt ein bisschen wehtun und das ist total okay und das geht anderen auch so. Lass dich trotzdem drauf ein und geh mal einen Schritt weiter. Also das ist sozusagen eine Strategie auf jeden Fall, mit die wir häufig haben, ja.
Genau, und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil eigentlich unseres Workshops. Also ich merke da immer wieder, dass die Leute eben, wenn sie sehen, okay, Maria hat diese Reise auch gemacht, Maria befindet sich auch auf dieser Reise, dass die sich dann ganz anders öffnen können, weil sie ihre defensive Haltung irgendwie ablegen können, weil sie dieses Gefühl von, okay, wenn ich jetzt sage, dass ich vielleicht auch rassistische Denkmuster in mir verinnerlicht habe, dann bin ich gleich ein schlechter Mensch. Also, dass die solche Sachen irgendwie ablegen können. Und eine andere Sache, die wir auch immer in unseren Workshops machen, ist, dass wir auch so Körperübungen machen, so Wahrnehmungsübungen, dass wir gucken, okay, schließt mal alle eure Augen, wie geht's mir gerade, was spüre ich wo in meinem Körper? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man halt nicht nur auf einer Kopfebene arbeitet, sondern auch immer guckt, was passiert eigentlich gerade in meinem Körper.
Lass mal an dieser Stelle noch etwas tiefer gehen und in Bezug auf euch beide. Ihr seid mit unterschiedlichen Privilegien ausgestattet, das hast du, Maria, auch erwähnt, und es werden folglich unterschiedliche Erwartungen und Projektionen an euch herangetragen. Wie habt ihr euch vorbereitet, um diesen entsprechend entgegenzuwirken? Wie reflektiert ihr eure eigene Machtposition innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung? Stichwort Intersektionalität, weiße Person, schwarze Person, abled etc. pp. Wie sieht's aus bei euch?
Ich glaube, was wir halt immer wieder machen, ist, dass wir ganz viel reflektieren. Wie arbeiten wir jetzt gerade? Wie ist das vielleicht gerade auch rübergekommen? Was für Machtdynamiken vermitteln wir vielleicht auch beide jetzt in unserem Workshop? Also das ist super wichtig, dass wir einfach einen ganz offenen und ehrlichen Austausch haben. Und dann haben wir tatsächlich auch beschlossen, dadurch, dass ich eben eine von Rassismus betroffene Person bin und Maria eine Person, die nicht von Rassismus betroffen ist, dass wenn es dann mal so ganz harte Widerstände gibt oder so Situationen, die für mich dann wirklich auch schwer auszuhalten sind, dass Maria dann sozusagen das Ruder in die Hand nimmt und genau mit diesen Situationen umgeht.
Und auch nochmal zu deiner Frage, also wir haben auch öfter, je nachdem wie groß die Runde ist, dass wir in der Runde so eine Art kleine Vorstellung sozusagen machen, wo wir jetzt nicht so von uns alles mögliche Biografische erzählen, sondern wirklich auch auf diese Privilegien, auf diese gesellschaftliche Positionierung eingehen, die jetzt natürlich eben dann immer jeweils mehr ausmacht als, okay, ich bin weiß positioniert, aber was noch alles, okay, ich bin als Frau, akademischer Bildungshintergrund, das, was habe ich irgendwie christlich sozialisiert, also viele so und so privilegieren andere. Wo bin ich privilegiert, wo bin ich nicht privilegiert? Aber dass wir das auch von uns sozusagen, ne, also dass wir das teilen auf einer Ebene auch mit den Workshop-Teilnehmerinnen, um da einfach eine Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und ja, aber dieser Punkt ist total spannend, nachdem du fragst, weil das für mich auf jeden Fall schon auch immer wieder in Vorbereitung von Workshops und teilweise in Workshop-Situationen oder auch danach im Feedback mit uns beiden, auch auszuhandeln ist eben, okay, sozusagen, was ist eben diese Dynamik und diese Ungleichheit in diesem System existiert und wir haben Verabredungen und wir sind sozusagen, also wir können sehr gut zusammenarbeiten, wir verstehen uns auch sehr gut und so weiter. Und dann gibt's aber immer wieder Situationen, es gab auch schon Situationen, wo dann irgendwie, oh, das ist mir passiert sozusagen, was hat das vielleicht gerade aber für eine Dynamik gemacht und so, und wo wir auch miteinander dann wieder kritisch irgendwie sprechen müssen und genau, und das reflektieren müssen. Also das ist auch eine Herausforderung auf jeden Fall da.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und welche Strategien habt ihr denn entwickelt, um in eine patriarchalen, weißen Dominanzgesellschaft in keine von diesen strukturellen Hierarchien zu verfallen und euch gleichermaßen Gehör zu verschaffen? Wie schafft ihr das?
Ich glaube, ganz frei machen können wir uns einfach alle davon nicht. Also wir sind alle in dieser Gesellschaft sozialisiert und unsere Strategie, damit umzugehen, ist einfach ganz offen und ehrlich miteinander zu reden und zuzuhören, einander zuzuhören.
Gut, dann gehen wir nochmal kurz zurück zum Thema Antirassismus, kritische Arbeit in der Waldorfschulen. Ihr fordert antirassistische Bildungsmaßnahmen in Waldorfschulen. Was genau stellt ihr euch darunter vor?
Also einmal, dass Kollegien wirklich hoffentlich an allen Waldorfschulen eine Rassismus-Sensibilisierung fürs Kollegium machen. Das ist total wichtig, weil solange die Leute nicht sensibilisiert sind, werden rassistische Vorfälle passieren weiterhin. Das muss überhaupt nicht böse gemeint sein. Es ist in den meisten Fällen nicht böse gemeint und trotzdem ist es sehr verletzend für die Betroffenen. Das ist so die allererste Maßnahme, die wir auf jeden Fall fordern oder als wichtig sehen. Maria, ich sehe gerade, du wolltest einhaken.
Da würde ich ganz kurz noch zu dem Punkt ergänzen. Genau, einfach und zwar fordern tatsächlich so gemeint, weil wir auch, also in den Waldorfschulen wurde in den letzten Jahren ja dieses ganz groß als Auftrag des Gewaltschutzkonzept Kinderschutz, das Thema nochmal groß gemacht und ja, der Schutz vor rassistischer Gewalt und anderen Formen der Diskriminierung muss fest verankert als Teil dieses Schutzkonzeptes einfach sein und auch konkret benannt werden darin und auch konkret Handlungsschritte aufgezeigt werden. Wie gehen wir denn um mit, wenn eben rassistische Handlungen, Äußerungen, Vorfälle passieren im Unterricht, im Zusammenhang des ganzen Schullebens? Und das, das muss darin verankert sein und verpflichtend für alle MitarbeiterInnen an einer Schule müssen eben solche Fortbildungen passieren. Und das sehen wir bisher eben ganz zaghaft vereinzelt aus Einzelinitiativen heraus. Und da wünschen wir uns tatsächlich, glaube ich, auch, was ist quasi sozusagen die vielleicht Kontrollinstanz oder was ist die Aufgabe dann von so einer Dachorganisation? Wie können wir eigentlich, wie können wir da mehr Einfluss drauf nehmen, dass das als ganz wichtig, weil wir einfach so eine große Verantwortung haben als pädagogische Einrichtung und nicht so, wir könnten uns vielleicht mal auf den Weg machen, sondern wir müssen ganz klar da hinschauen, alle.
Definitiv. Ich habe das Gefühl, dass seit kurzem führen wir in Deutschland eine relativ öffentliche Debatte zum Thema Rassismus. Trotzdem, ich weiß nicht, wie sieht es in Waldorfschulen aus? Habt ihr das Gefühl, dass sich die Qualität dieser Debatte verändert? Existiert die Debatte wirklich? Ich glaube, das ist das erste Thema. Und also erstmal sich zu fragen, debattiert man oder spricht man darüber, um danach zu gucken, wollen wir Handlungsmöglichkeiten haben oder entwickeln? Weißt du, also ich habe keine Ahnung, wie das aussieht.
Von Schule zu Schule meiner Wahrnehmung nach total unterschiedlich. Also wir kennen jetzt zum Beispiel eine Schule, wo einfach sehr prägende Personen sich selber wirklich stark fortbilden und dadurch irgendwie ganz viel in die Schule hineintragen auf allen verschiedenen Ebenen und das ein Diskurs auf einem relativ hohen Niveau vielleicht schon ist. Und andererseits, kenne ich auch, also ich rede jetzt nur von Berliner Schulen oder Berlin und Hamburger, wo ich so ein bisschen so mehr Einblicke habe, wo das eben noch überhaupt nicht geführt wird und die einzelnen Personen, die aus dem Kollegium dann mal was anmerken, halt wirklich so an den Rand gedrängt werden und abgewiegelt werden. Ein Punkt ist allerdings, die SchülerInnen aus der Mittel- und Oberstufe, die haben dieses Thema total auf dem Schirm und die bringen das rein sozusagen, auch aus unterschiedlichen Positionierungen heraus. Teilweise eben auch Eltern, aber eben auch die SchülerInnen. Und spätestens dann, wenn ich unterrichte in der Oberstufenklasse und meine SchülerInnen in der 10., 11. Klasse mich immer wieder hinweisen auf mein Wording, auf bestimmte Dinge, die ich im Geschichtsunterricht erzähle, dann entsteht auch dann entsteht die Notwendigkeit einfach nochmal viel doller zu merken, okay, die sind mir da einfach auch schon vielleicht Dinge voraus und ich muss mich da auf den Weg machen. Also da, die treiben den Diskurs zum Glück auch voran.
Stichwort SchülerInnen. Oft heißt es auch, die Kinder seien zu jung für das Thema. Wie wir wissen, aber kennt struktureller Rassismus kein Mindestalter. Das kenne ich auf jeden Fall. Wie sind eure Herangehensweise für einen altersgerechten Umgang?
Also Maria kann da, glaube ich, mehr zu erzählen gleich, weil sie eben auch als Klassenlehrerin arbeitet und das konkret mit ihrer Klasse auch thematisiert. Aber ich würde gerne noch mal vorweg sagen, dass das Thema Rassismus eben schon im frühesten Kindesalter anfängt. Vorurteile entwickeln sich im frühesten Kindesalter. Das ist auch ein Teil unseres Workshop-Angebots, was wir uns immer anschauen, dass die Kinder eben schon als Babys anfangen zu differenzieren zwischen verschiedenen Personen und Personengruppen und dass Kinder, die von Rassismus betroffen sind, eben auch ganz, ganz früh schon im Kindergartenalter Rassismus erleben und für diese Kinder das eben ein Thema ist. Also von daher finde ich immer dieses Argument, es ist zu früh für die Kinder und da können wir noch nicht drüber sprechen, sehr, sehr schwierig aus einer schwarzen Perspektive.
Ja, ich meine, es ist voll gaga, sorry, aber mein Sohn war im Kindergarten schon, hatte das schon die erste Erfahrung gemacht und das war auch ganz,
genau.
Also ja, sagen wir mal so unbewusst, aber der hat schon einfach von einem Kind auch das mitbekommen, ja, ich möchte mit dir nicht spielen, weil du so dunkel bist und das ist auch ja. schon Rassismus halt.
Und das erleben, glaube ich, fast alle schwarzen Kinder. Also das ist einfach so.
Ich denke, oder auch aus meiner eigenen Praxis jetzt, die ja auch gleichzeitig auch eben eine Art Forschung und halt auf den Weg machen und Dinge probieren und ist, dass zum einen es darum geht, eben schon im kleinsten Alter, also in der ersten Klasse, Repräsentationsmöglichkeiten zu schaffen, also für nicht weiße Kinder. Ja, auch wieder in einer überwiegend weißen Waldorfschulklasse, aber eben nicht komplett weißen, Repräsentationsmöglichkeiten zu schaffen in Geschichten, Bildern, Erzählungen und so weiter. Das ist, glaube ich, eine sozusagen ja Möglichkeit, um irgendwie auch auf das Thema zuzugehen, aber eben jetzt nicht auf eine problematisierende Art und Weise so, sondern eher auf eine möglichst bestärkende Art und Weise. Und das andere ist aber auch ganz konkret thematisieren. Also wir haben auch innerhalb von Geschichten auch schon in der ersten Klasse über sowas gesprochen, Ausschluss und so weiter, wie das auch irgendwie anhand von äußeren Merkmalen und so weiter stattfindet. Jetzt in der zweiten Klasse habe ich eine Epoche gemacht zu Harriet Tubman. Cool. Und das ist das natürlich das ist eine historische Figur, eigentlich so eine Art, in meinem Kontext sozusagen, wie so eine Art Heiligenfigur, die eine wahre Lebensgeschichte, wo es aber auch viel oder einiges auch ein bisschen mythisch, mystisch dazu Erfundenes auch gibt, sozusagen von dieser Person, die da einfach sich so stark eingesetzt hat und so einen Freiheitskampf auch geführt hat. Und innerhalb von dieser Geschichte kommt natürlich Rassismus vor und das ist das Thema und dann auch darüber genau zu sprechen auch, ne? Natürlich nicht in der zweiten Klasse im Sinne von, ah ja, okay, die beginne oder wie hat überhaupt Imperialismus, Kolonialismus angefangen und wie können wir das einordnen und zeithistorisch oder so, genau. Aber schon ganz klar, okay, diese Situation war das und das, so geht's den Menschen immer wieder. Ich habe dann zum Beispiel auch Black History Month, ohne das jetzt so zu benennen, jetzt, Kinder, jetzt ist Black History Month, dies, das, aber so zum Anlass genommen über, es gibt ja auch ganz viel schöne Kinderbücher und Geschichten, schwarze Persönlichkeiten aus der Geschichte, von denen zu erzählen oder Bücher vorzulesen und dann, da wird das Thema auch immer wieder, kommt das Thema auch immer wieder vor, sodass das, also mein Anliegen ist es da vor allen Dingen erstmal so, ne, die Grundlagen auch das Vokabular so ein bisschen zu schaffen und besprechbar zu machen. Eigentlich vor allen Dingen halt immer auch als Prävention, ne? Also es kann jederzeit irgendwas passieren und beziehungsweise klar. Die Kinder erleben auch Dinge und dann müssen wir drüber sprechen können. Und dann brauchen wir die Worte schon. Ja. Genau.
Ja, darum geht es, einfach die Worte.
Ich glaube, die Prävention ist einfach die allerwichtigste Maßnahme, ne? Also wenn schon was passiert ist und es vorher überhaupt gar keine Art von Prävention gab, dann ist es schwierig. Eine Sache, Maria, die du auch gemacht hast, du hast einen Elternabend zu dem Thema gemacht, damit die Eltern eben auch sensibilisiert sind. Und wenn dann mal irgendwelche Vorfälle passieren, dann hat man schon mal drüber gesprochen und dann ist das jetzt nicht was ganz Neues. Also das ist, glaube ich, auch total wichtig, dass man auch mit den Eltern arbeitet.
Ja, definitiv. Bei der rassismuskritischen Debatte treffe ich häufig auf die sogenannte Dethematisierung als Bewältigungsstrategie. Für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, Dethematisierung im Kontext von Rassismus bezieht sich auf die Praxis rassistischer Probleme und Diskussionen, Medien oder institutionellen Rahmenbedingungen bewusst oder unbewusst zu ignorieren oder zu minimieren. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen und anschließend die Frage antworten, was das für die Bildungsarbeit an Waldorfschulen bedeutet. Weil ich kenne das. Also ich habe schon oft das miterlebt, dass das irgendwie so sofort ist, das Ganze nochmal irgendwie so abzulenken und Ja, ja. Oder zu sagen, ach ja, komm, stell dich nicht so an. So.
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass das auch gerade an Waldorfschulen ein Problem ist, weil sich die Leute eben aus einem ganz großen Idealismus heraus dafür entscheiden, an der Waldorfschule zu arbeiten und weil man so viel reflektiert und weil man sich so viel reflektiert und dann halt oft denkt, das hat nichts mit mir zu tun. Und das ist eben, ne, das macht Angst, damit konfrontiert zu werden, und dann setzt man sich lieber gar nicht damit auseinander.
Ja, ich glaube, da kann man tatsächlich auch nochmal gucken auf überhaupt für Bildungsarbeit oder für PädagogInnen ist das nochmal so ein spezielles Thema, glaube ich, weil in diesem Beruf sind wir es irgendwie so dolle gewöhnt, immer zu wissen und die Ansagen zu machen und richtig und unserer Sprache mächtig zu sein und auf jeden Fall das sagen zu können und zu wissen, was und so. Also auch Waldorfpädagoginnen auf jeden Fall, aber auch generell als Pädagoginnen. Und deswegen ist das oft so ein wahnsinnig schwieriges und irgendwie nochmal extra schmerzliches Thema, glaube ich, sich da als Lehrerin, als Lehrer, als Pädagogin so ja mit auseinanderzusetzen. Und es ist einfach ganz oft so, ja, das weiß ich schon, aber also mich selber in eine Position zu bringen, wo ich weiß es eben noch nicht, ich muss da was lernen, ich habe selber, und zwar nicht, weil es meine persönliche Schuld ist, sondern weil ich auch in diesem System aufgewachsen bin und deswegen das und das nicht weiß, diese und diese Bilder verinnerlicht habe und so weiter. Deswegen bin ich hier auch eben gerade eigentlich ratlos vielleicht in der Situation, überfordert und so weiter. Aber das anzuerkennen ist so wahnsinnig schwer, weil ich ja das immer so ansagen muss. Und deswegen wird das oft, glaube ich, also auch oft ein Grund dann so, ja, aber darum geht's eigentlich gar nicht. Und halt sofort wieder in die Machtposition zu kommen und sofort wieder in die Souveränität zu kommen. Plus dann vielleicht wieder Waldorf-spezifisch so, das hat Miriam jetzt aber gerade eigentlich auch schon so gesagt, ich bin eh so reflektiert und ich habe mir eh schon so viele Gedanken über die Welt und über die Menschen gemacht, so ungefähr. Und deswegen kannst du mir mit sowas gar nicht kommen und ich greife das nochmal ganz anders. Also aus der Sicht von ein bisschen weiter weg gesehen, sind ja eben sowieso für mich die Menschen und so weiter. Also ne, das ist irgendwie auch so ein bisschen so eine nochmal Waldorf-spezifische Situation, glaube ich.
Ja, aber dafür gibt es auch die Bildung, und ich glaube tatsächlich auch Bildung ist einer der wichtigsten Bereiche, um Rassismus aufzuklären und auch für rassistische Erscheinungsformen zu sensibilisieren und Diskriminierungen entgegenzuwirken. Wie sollte denn antirassistische Bildungsarbeit in der Waldorfschule konkret stattfinden?
Ich glaube, in den unteren Jahrgängen fängt es damit an, dass man eben wirklich eine inklusive Umgebung schafft, indem man diverse Geschichten erzählt, diverse Bilder malt, guckt, was für Tafelbilder sind da, eben auch durch sinnige Geschichten, Themen oder Vorfälle vielleicht irgendwie thematisiert. Also da kann man einfach ganz viel machen, auf der Präventionsebene auch, und die Eltern mitnimmt.
Welche Wachsblöckchen habe ich?
Genau, die Wachsblöckchen, die gibt es auch jetzt in Hautfarben-Edition mit verschiedenen Hautfarben. Das sind so ganz simple, einfache Sachen, die man machen kann, um einfach schon mal eine Umgebung zu schaffen, die ja diversitätssensibel ist. Und mit den älteren SchülerInnen kann man dann tatsächlich auch Projektwochen zum Thema machen oder Ausflüge irgendwo hin machen. Es gibt viele Institutionen, schwarze Institutionen oder BIPOC-Institutionen, die ganz viel Bildungsarbeit leisten. Da kann man hingehen, da kann man sich informieren mit älteren SchülerInnen. Man kann einen Workshop machen. Wir haben jetzt schon mit 10-Klässlern gearbeitet. Wir machen bald mit einer 12. Klasse einen Workshop. Also, dass das einfach Teil des Gewaltschutzkonzepts im Prinzip schon ist, dass solche Sachen stattfinden und mit den SchülerInnen gemacht werden und dass die Eltern eben in der Unterstufe mitgenommen werden.
Ich wollte auch noch sagen, was auch eine sehr, eigentlich einfach umzusetzende Sache ist, unterschiedliche Traditionen und so weiter mit einfließen zu lassen. Also wir sind ja auch in Waldorfschulgemeinschaften häufig so, dass eben ganz viel gefeiert wird und es gibt dies und es gibt das und die Traditionen und so weiter und Rituale zu bestimmten Dingen, sehr oft sehr stark, sehr christlich geprägt. Das ist quasi, könnte man jetzt noch tiefer einsteigen oder nicht, aber erstmal kann man auch zu, also wirklich zu gucken, sozusagen, welche Kinder, welche Familien sind in meiner Klasse, was und irgendwie so einen Blick zu haben auf, was ist auch um mich rum in der Stadt, was passiert hier, was vielleicht andere Feste oder wichtige Daten gibt es außer den christlichen. Und was ich zum Beispiel...
Ganz kurz, wenn ich ganz kurz einhaken darf, das finde ich nochmal wichtig, dass du gesagt hast, auch in der Stadt gucken oder auch im Land gucken, weil das ist sehr oft das Argument, aber in meiner Klasse sind nur weiße Kinder, ich brauche das nicht zu machen und das ist nicht so. Wir müssen das alle machen und die Klassen werden sich auch nicht ändern von der Zusammensetzung, solange man das nicht macht. Ja.
Genau, ah, ja. Und was aber auch, nee, auf jeden Fall total wichtig und dann davon zu berichten. Also als Klassenlehrerin in der Unterstufenklasse habe ich so viel Möglichkeiten, so viel reinzubringen, eine Geschichte. Heute ist übrigens der Tag. Und was bedeutet es? Was machen Menschen? Am besten, auch wenn ich die Möglichkeit habe, lade ich dann auch mal Gäste ein, zum Beispiel auch aus der Elternschaft. Wenn ich weiß, also das ist jetzt ein, zum Beispiel ein religiöses Fest oder sowas, was eine Bedeutung hat für ein Elternhaus, dann hatte ich total schöne Momente schon, wo ich eben Eltern einladen konnte und wo die so kurz dazu kamen im Morgenkreis und dann Dinge erzählen konnten. Und ich merke, dass sich das jetzt im Laufe der Zeit sozusagen mit der Klasse dann so Dinge, auch das Interesse wächst, dass die Kinder sich gegenseitig darauf fragen, ach, ihr habt doch das gefeiert, ach, jetzt ist dein Wunschband abgefallen von dem jesidischen Kind, ach, jetzt ist das passiert und so weiter, weil man weiß ein bisschen was dann darüber und unterhält sich und wie ist es nochmal mit Ramadan, ach ja, genau, und ja, habe ich doch gesagt, und auch da wieder eigentlich, das Interesse der Kinder ist ja total groß und total da und die Offenheit, aber wir müssen es halt reinbringen und pflegen und Raum geben dafür, genau.
Ja, ja. Bezüglich Raum geben, du hast auch vorhin auch das erwähnt, wie geht ihr mit den historischen Aspekten der Waldorfpädagogik um, insbesondere mit Rudolf Steiners Aussagen, die heute als rassistisch angesehen werden können? Inwieweit seht ihr die Notwendigkeit, die pädagogischen Grundlagen kritisch zu hinterfragen, einen Raum zu geben, auch für diese Debatte und gegebenenfalls zu modernisieren?
Also für uns ist es total wichtig und wir machen das in jedem Workshop, dass wir uns diese rassistischen Aussagen wirklich angucken. Weil viele Leute wissen, es hat rassistische Aussagen gegeben, aber die haben die noch nie gelesen. Und wenn man die liest, dann ist es nochmal was ganz anderes, weil du dann wirklich siehst, wie schrecklich diese Aussagen tatsächlich waren. Und dann machen wir verschiedene Übungen, wo wir uns, also wir lesen die nicht laut vor, ne? Also da sind einfach auch rassistische Begriffe, die da verwendet werden, sondern wir lassen die lesen und stellen dann Fragen dazu, damit die Leute wirklich sich wirklich tief damit auseinandersetzen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und dass den Leuten klar wird, wir müssen uns dazu positionieren. Wir können das nicht unter den Teppich kehren und sagen, ach ja, das war damals und das war ein Mann seiner Zeit. Nein, Rudolf Steiner hat eine sehr hohe Bedeutung immer noch in den Waldorfschulen und wir müssen uns angucken, was da gesagt wurde und wir müssen uns dazu positionieren. Alle Menschen, die an der Waldorfschule arbeiten, alle Menschen, die sich dazu entscheiden, ihr Kind an der Waldorfschule zu geben, und das ist einfach total wichtig.
Und noch konkreter vielleicht gefasst in dem Fall, wir müssen uns von diesen Dingen, also sage ich jetzt, distanzieren. Und zwar nicht nur, das stimmt, ja, das finde ich auch definitiv Nicht so gut, sondern das gehört auch zu diesen Schwellen, was Miriam vorhin schon erwähnt hat, öffentlich, also als Schule sozusagen. Ich weiß darum, das ist, um was es hier geht. Und ich distanziere mich öffentlich davon, ja, um auch klar zu machen, dass das nicht irgendwie wischiwaschi, schau mir nicht so genau hin, sondern dass das in unserer Verantwortung liegt, weil diese Person ist Begründer der Waldorfpädagogik und wir ziehen total viel Inspiration und Dinge immer noch aus den Vorträgen und Schriften und so weiter. Genau, aber es gibt eben Dinge, von denen muss man sich ganz klar distanzieren. Ja, sonst ist das eigentlich gar nicht möglich, das zu machen.
Ja, voll. Also das ist ganz klar sagen, klare Haltung. Ich glaube, das ist das A und O, eine klare Haltung zu haben und zu sagen, nee, wir wollen damit nichts zu tun und wir versuchen das einfach anders, ne, oder zu korrigieren zu verbessern und sagen, okay, es geht nicht weiter so, sondern einfach andersrum. Das finde ich auf jeden Fall auch ganz klar. Im Vorgespräch erwähntest du Midian, ein Buchprojekt zur Rassismus-Sensibilisierung an Waldorfschulen. Wie plant ihr dieses Buch so zu gestalten, dass es sowohl praktische Anleitungen bietet, als auch theoretische Einblicke, um LehrerInnen in der Waldorfpädagogik für diese wichtigen Wege oder diesen wichtigen Themen zu sensibilisieren und vorzubereiten?
Genau, also die Idee ist entstanden, weil Maria und ich immer wieder angefragt werden, auch in anderen Bundesländern Workshops zu geben und wir eigentlich so auf den Raum Berlin uns konzentrieren, weil wir eben auch das nur nebenberuflich machen und keine Zeit haben, durchs ganze Land zu reisen, obwohl wir das gerne machen würden. Genau, und das Buch soll halt entstehen, damit es im Prinzip die Inhalte, die wir auch in unseren Workshops vermitteln, einfach für eine breitere Gruppe von Menschen, die interessiert sind oder die da Bedarf haben, verfügbar macht. Und was wir vorhaben, ist, dass wir eben diese ganzen Bausteine, was ist eigentlich Rassismus, wo kommt das her, was ist die Historie, was macht das mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, was sind die Folgen davon, also dass wir diese ganzen Grundlagenthemen darin besprechen, dass wir aber auch Erfahrungsberichte von zum Beispiel schwarzen Waldorfschülerinnen mit aufnehmen, von schwarzen Eltern an Waldorfschulen. Wir kennen auch Leute, die sich im Rahmen ihrer Masterarbeit mit dem Thema beschäftigt haben. Die werden wir dazu einladen, auch einen Beitrag zu schreiben. Genau. Und dann soll es wirklich in einem Teil ganz konkret um die Unterrichtsgestaltung auch geben, wo wir dann auch Anregungen geben oder sagen, das ist ein Bereich, den man sich anschauen sollte. Genau, so eine Mischung aus Handbuch und einfach Information, Basisinformation.
Ja, klingt spannend, auf jeden Fall. Also ihr macht Workshops, ihr macht ein Buch, ihr bietet aber auch eine Online-Schulung bei der Plattform Eleva, das hast du auch angeteasert, Maria, vorhin. Und dort werden Lehrkräfte für die verschiedenen Formen von Rassismus im Unterricht sensibilisiert. Leider immer so wenig besucht, also das kann ich auch bestätigen. Ich hätte mich gewünscht, dass das noch ein bisschen mehr Leute dazu kommen würden. Ich kann das aber auch empfehlen für diejenigen, die sich diesen Podcast anhören. Dabei geht es aber auch darum, bei der eigenen Haltung anzusetzen. Was braucht es neben der Sensibilisierung noch, damit Schule für alle ein diskriminierungsfreier Raum werden kann?
Du hast jetzt auf die eigene Haltung angesprochen. Also ja, ich glaube, dieses mich selber, da haben wir vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen, mich selber als Lernende immer zu begreifen, also und nicht fertig und fortwährend. Da können wir ja lustigerweise total gut an generell ein Ideal des Waldorfpädagogen, der Waldorfpädagogin anknüpfen, so dass ich sowieso, dass das sowieso meine Aufgabe ist, mich als lernend und immer wieder neu erfahren zu begreifen und eben nicht als drüberstehend und Wissen vermittelnd und so weiter. Aber das ist eben auch so ein total wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung mit Rassismus. Deswegen passt das irgendwie auf eine Art auch total gut zusammen. Ja, Miriam, was fällt dir noch ein?
Naja, der Lehrplan bzw. die Unterrichtsinhalte, das ist auch total wichtig, dass die eben vielfältiger werden, weil Ausschluss ist auch eine Form von Diskriminierung.
Ja. Voll.
Und das ist ein großes Potenzial in der Waldorfpädagogik, dass wir keine festgeschriebenen, durch 1000 Gremien laufenden einzelnen unterrichtsgeplanten Unterrichtsinhalte, Lehrpläne haben, sondern wir haben sehr viel Freiheit, Dinge neu zu machen, anders zu denken, anzupassen. Individuelle Freiheit, das birgt auch immer Risiken, auf jeden Fall, birgt aber auch ein total großes Potenzial, wie zum Beispiel eben aus einer zweite Klasse, ich nehme jetzt wieder dieses mein eigenes Beispiel, zweite Klasse Heiligenlegenden-Epoche, eine Harriet Tubman-Epoche zu machen, was ich durchaus waldorfpädagogisch begründen kann sozusagen, warum ich denke, dass das total gut passt in das Alter und ich das total gut da verbinden kann. Ich mir aber die Freiheit nehme, da inhaltliche Anpassungen zu machen, die ich wichtig finde und diese Freiheit auch wieder vielleicht zu wecken, auch bei den einzelnen KollegInnen, die wir haben. Und es ist, glaube ich, schon gut, so quasi die Quelle nicht zu verlieren. So, nämlich die Quelle oder die Ausgangsfrage ist ja immer, wo steht das Kind? Es soll eine Pädagogik sein, die an der Entwicklung des Kindes orientiert ist. Und zwar eben mit einem ganzheitlichen Blick auf das Kind, also auch seelische Entwicklung. was braucht das Kind? Wie kann meine Pädagogik heilsam sein? Wie kann ich Inhalte bringen, die wirklich heilsam zu der Entwicklung des Kindes beitragen? Aber was das ist, da habe ich so viel Freiheit. Und das kann ich eben, je nachdem, wie sensibel ich bin für das Thema, wird sich das sehr, sehr stark verändern, was für Entscheidungen ich dann treffe. Da gibt es gar nicht so eine generelle Antwort. Aber wenn ich mir diese Fragen stelle, dann werde ich da viele Dinge nicht mehr machen und viele Dinge anders machen. Das glaube ich einfach.
Ja, das glaube ich auch.
Medium. Ja, und mein großer Wunsch ist eben auch, dass sich die Leute, weil es gibt einzelne Leute, die sich das schon anschauen und die Sachen anders machen. Und mein großer Wunsch wäre, dass es eben viel mehr Vernetzung auch gibt unter den Leuten, damit nicht alle immer wieder das Rad neu erfinden müssen. Und dass diese Dinge auch viel, es gibt ja zum Beispiel den Waldorf-Ideen-Pool, wo irgendwelche Vorschläge für Unterrichtsgestaltung platziert sind. Aber wenn es irgendeinen Ort gäbe, an dem eben ja so alternative oder andere Herangehensweisen einen Raum finden, das ist Teil von dem, was wir auch in dem Buch machen wollen, aber da sehe ich einfach einen riesigen Bedarf. Ich finde es wunderschön, dass die Waldorfpädagogik so einen schönen Rahmen bietet und dass man die eben eigentlich im Prinzip mit vielen Inhalten füllen kann. Und das ist eine sehr diversitätssensible und inklusive Pädagogik sein könnte, je nachdem, wie man diese Inhalte eben füllt.
Ja, definitiv. Unsere Zeit ist bald um, aber ich habe noch zwei kurze Fragen. Was ist der Bereich, in dem ihr sofort etwas ändern wollen würdet und was genau würdet ihr euch für diesen Bereich wünschen?
Es ist ein bisschen schwer, die Frage so generell zu beantworten, weil die Schulprofile oder die Schulen teilweise so unterschiedlich sind. Ich kann jetzt mal trotzdem einfach eine Antwort probieren. Ich würde sehr gerne etwas daran ändern, was das Verständnis von Waldorfschule als christliche Schule sozusagen ist. Daran würde ich, glaube ich, sozusagen, wie das nach außen auch vermittelt wird, weil darin allein stecken so viele Ausschlüsse. Und wenn ich das sozusagen anschaue, dann arbeite ich vielleicht daran auch, wie, welche anderen Menschen vielleicht in die Schulen allein schon reinkommen, wer sich da wohlfühlt, wer irgendwie gerne kommen möchte. Und dadurch habe ich sowieso schon eine andere Situation in der Zusammensetzung. Das wäre etwas, was man irgendwie an dem man konkret arbeiten kann.
Ich würde die Entdecker-Epoche abschaffen und einfach dieser Impuls, raus in die Welt zu gehen, das kann man ja auch mit anderen Inhalten füllen. Aber ich finde es sehr problematisch, dass eben Kolonialverbrecher dort eigentlich gefeiert werden. Würde ich auf jeden Fall sofort abschaffen und ändern. Und eine andere Sache, die ich sehr problematisch finde, ist die Afrika-Epoche. Afrika ist ein riesiger Kontinent, über 2000 Sprachen, 54 Länder, dass das eben so auf so eine Epoche reduziert wird, das finde ich auch sehr schwierig. Und es werden halt immer wieder dieselben Bilder vermittelt, Armut, Hunger, irgendwelche Krankheiten und so weiter und so fort. Also das sind zwei Sachen, die ich sofort ändern würde, da einfach ein differenzierteres Bild zu bekommen.
Ja, finde ich ganz, ganz gut. Also man muss mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass das dass diese Träume in Erfüllung kommen. Wie können denn sich einzelne Schulgemeinschaften auf den Weg machen und Rassismuskritik im Schulalltag und Unterricht einbinden?
Also Miriam erzählt auch manchmal davon, weil sie ja auch lange in den USA gelebt hat und in der Waldorfschulen auch dort kennt und Beispiele kennt. Kannst du gerne gleich nochmal ergänzen, dass es zum Beispiel auch Schulen gibt in den USA, die tatsächlich sich so ein Diversity Manager einstellen oder dieses Thema nochmal viel mehr priorisieren. Und also das heißt, eine Person, die sich kümmert, das Kollegium macht Fortbildung. Wir haben irgendwie eine Anlaufstelle für, wenn Fälle passieren und so weiter. Es gibt wirklich da eine Delegierte oder eine Person, die sich darum kümmert. Das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Maßnahme. Hier erlebe ich das jetzt teilweise in so Anfängen eben als aus der Selbstverwaltung heraus? Wer kann sich explizit verantwortlich fühlen? Weil ich glaube, klar, alle müssen sich an so einer Schule, müssen dann, was wir gesagt haben, verpflichtende Fortbildung vielleicht machen. Aber es ist schon, glaube ich, immer wichtig, wenn vielleicht es eine Person oder mehrere Personen gibt, die das so kontinuierlich so im Blick behalten, um dann eben Schritte zu gehen. Okay, was müssen wir auf unsere Website schreiben? Wie schauen wir jetzt nochmal das alles genau durch? Wer geht die Bibliothek durch, die SchülerInnenbibliothek? Was wollen wir da raushauen für Bücher? Was ist eben in der Oberstufe? Welche Literatur haben wir, welche haben wir nicht? Und also ja, sehr, sehr viel Verantwortung bei den einzelnen Lehrkräften, die ihre Unterrichte planen. Aber wahrscheinlich denke ich schon, dass es notwendig wäre, dass man eben innerhalb von der Schule einen Arbeitskreis oder eine Delegation bildet oder eben sogar eine extra Person, die sich darum hauptsächlich kümmert, die das so mit ganz doll im Fokus hat und diese Dinge ja auch guckt, dass sie passieren und durchgesetzt werden.
Genau, und die Schulleitung und die Schulsozialarbeit, die müssen sich halt besonders fortbilden, was das Thema betrifft, weil die eben auch eine ganz hohe Verantwortung tragen und ganz viel auch anstoßen und ändern können.
Ihr Lieben, unsere Zeit ist um. Wir müssen unsere Kinder abholen. Aber es war jetzt ein tolles Gespräch. Ich habe viel mehr Fragen, die ich eigentlich euch gerne stellen würde. Aber vielleicht machen wir noch eine Fortsetzung dieses Gespräches. Vielen Dank erstmal für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart.
Ja, danke für das Gespräch. Danke für die Einladung.
Danke, vielen Dank.
Veränderung kann schmerzhaft und unangenehm sein. Sie ist oft mit Widerständen verbunden, die es gilt, freizulegen und anzuerkennen. Um in unseren Schulen echte Diversität zu fordern, müssen diejenigen, die traditionell den meisten Platz beanspruchen, Platz machen. Es genügt nicht, Altbewährtes zu erhalten und lediglich ein wenig Diversität als Dekoration hinzuzufügen. Es bedarf entschlossener und mutiger Veränderungen. Miriam und Maria, ich bedanke mich herzlich für eure Zeit und eure Engagement und hoffe, ihr findet Zeit und Ressourcen, um dieses so wichtige Thema bundesweit weiter ganz oben auf der Agenda zu erhalten. Viel Erfolg für euer Buchprojekt, für das Umoja-Institut und alle anderen Projekte. Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere ZuhörerInnen, auch schon, dass ihr mit dabei seid. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem. Diese Episode und alle weiteren findet ihr zum Nachhören auf eure Lieblings-Podcast-Plattform. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram und Facebook zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorfperspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.